Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Da in diesem Jahr Weihnachten ja noch ein bisschen weg ist, das ist ja nicht immer so. Manchmal hat man ja den vierten Advent am Heiligabend oder einen Tag vorher. Dann fällt der vierte Advent oft weg, weil die Weihnachtsgottesdienste dann kommen. Aber in diesem Jahr passt das wirklich gut, sodass der vierte Advent auch seine wirklich echte Bedeutung hat und gut zum Bewusstsein kommt. Aber natürlich werfen wir heute schon einen Blick voraus auf dieses Ereignis vor mehr als 2000 Jahren. Nochmal, dieses Ereignis vor mehr als 2000 Jahren ist ja tatsächlich ein ganz besonderes Ereignis. Man muss eigentlich sagen, das wichtigste Ereignis eigentlich in der Weltgeschichte. Ob uns das vielleicht schon mal bewusst geworden ist, weiß ich gar nicht. Danach richten sich aber alle unsere Kalender auf der ganzen Welt. Es gibt noch ein paar andere Kalender, die dann auch anders gezählt werden. Aber es hat sich durchgesetzt, wir leben heute im Jahr 2020. Und unabhängig davon, ob die Geburt von Jesus wirklich in diesem Jahr null stattgefunden hat oder nicht, das spielt jetzt gar keine Rolle, aber danach wird es gezählt. 2020 Jahre nach Christi Geburt. Das ist die Geburt des Erlösers. Da ist Zeitenwende passiert. Wir rechnen vor dieser Zeit und nach dieser Zeit. Vor Christus und nach Christus. Das war so bedeutsam, dieses Ereignis, nicht erst im Nachhinein, sondern auch schon gleichzeitig in dem, wie es angekündigt wird, wie es passiert ist, dass dieses Ereignis der Maria extra durch einen Engel angekündigt wurde. Wie wir das ja in der Lesung schon auch gehört haben. Diese Geschichte von der Ankündigung der Geburt von Jesus hat eine Parallele im Alten Testament. Auch da wird eine Geburt angekündigt. Auch da eine Geburt, die relativ unwahrscheinlich ist. Da gibt es so ganz viele Dinge, die ähnlich sind. Aber es betrifft damals die Geburt eines Sohnes von Abraham, Isaak. Doch hören Sie zunächst diese Geschichte aus 1. Mose 18. Und wenn alles so klappt, wie ich mir es gedacht habe, dann könnte man das auf der Leinwand jetzt mitlesen. Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er Abraham seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, Herr, hab ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren? Und auch mein Herr ist alt, da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach zu ihr, es ist nicht so. Du hast gelacht. Es ist schon eine ungewöhnliche Geschichte. Ich möchte mal so nennen, vom Lachen Sarahs. Ja, da fragt man sich ja, wieso lacht man bei so einer Geschichte? Wenn Menschen zum Lachen ist, dann ist das ja etwas Schönes eigentlich. Aus China wird ein Sprichwort überliefert, da heißt es, der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Aber Sarahs Lachen war anders. Sie lachte nicht offen und ehrlich, nicht frei heraus, sondern nach innen. Wahrscheinlich ist es ein sehr bitteres, hartes inneres Lachen. Und vielleicht ist Sarah ja damit manchem von uns ganz nahe. Manchem von uns, der heute am 4. Advent hierher kommt oder auch in den nächsten Tagen, wenn Weihnachten ist, wenn man sagt, Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest des Miteinanders, da kann ich nur lachen. Weil das ist doch nicht so. Und da ist gut, wenn wir dann hinhören auf so eine Geschichte. Und ich möchte gerne diese Geschichte mal aus der Perspektive von Sarah näher anschauen, möchte es, wie Sie es von mir kennen, gerne in drei Gedanken tun. Sarah, das ist das Erste, eine Frau, erfüllt von einer tiefen Sehnsucht. Das Zweite, Sarah, eine Frau, überrascht von einer unerhörten Botschaft. Und das Dritte, Sarah, eine Frau, überwältigt von Gottes wunderbarem Handeln. Also zunächst dieser erste Gedanke, eine Frau mit einer tiefen inneren Sehnsucht. Sarah war wohl wie Abraham in Ur in Chaldea geboren. Ur in Chaldea, heute würde man sagen im Iran, also im unteren Tigris- und Euphrat-Delta. Dort war diese Stadt Ur, eine wohlhabende, eine moderne Großstadt mit viel Kunst und viel Kultur. Da werden uns Büchereien von überliefert. Wenn man ein bisschen hineinschauen will, mal in diese Kultur, die das ist, da muss man in Berlin auf die große Museumsinsel gehen. Da gibt es das Ishtar-Tor und da gibt es alle viele Sachen aus Babylonien, die damals eine Rolle spielten. Und da ist vieles davon zu sehen, was damals schon möglich war. Sie wurde verheiratet, die Sarah, mit ihrem Halbbruder Abraham. Der war 10 Jahre älter als sie. Und ihre Ehe blieb kinderlos. Dann hatte Gott Abraham berufen, geh aus deinem Vaterland, aus dieser Stadt, in ein Land, das ich dir zeigen will. Und zunächst geht seine ganze Sippe mit, auch seine Verwandten, und sie ziehen in den heutigen Irak, also nach Nordwesten, mehr nach Norden hin, nach Haran. Eine Stadt ähnlich wie Ur, auch sehr quick, lebendig, mit einer hohen Kultur und ganz vielen verschiedenen Göttern, Götzenbildern, die sie dort hatten, unterschiedliche Götterkulte, die dort verehrt wurden. Und in dieser Stadt, da beruft Gott den Abraham und sagt, ich, der Herr, will dich hinausführen, geh weiter in ein Land, das ich dir zeigen will. Und in diesem Moment merkt Abraham, dass es ein Gott ist, auf den er hört. Und nur diesem Gott will er gehorchen und nicht den ganzen Göttern, die alle drumherum sind, die ihn nie angesprochen haben. Und so zieht er weiter. Sie hatten das städtische Leben aufgegeben, sie wurden Nomaden und sie ziehen nach Kanaan, in das Land, das Gott Abraham versprochen hatte. Und Gott hatte ihnen Kinder versprochen. Aus Abraham sollte ein großes Volk entstehen. Gott wollte ihn segnen, dort in diesem neuen Land. Er sollte eine große Zukunft haben. Und Gott wollte durch ihn, so hat er das dem Abraham gesagt, alle Völker auf der Erde segnen. Die Jahre waren verstrichen und es passierte nichts. Da war nichts von großem Volk, sondern da war Sarah, seine Frau, Hausgesinde, Knechte, Mägde, die mit dabei waren, die mitzogen, aber mit ihnen passierte nichts. Kinder stellten sich nicht ein. Und das war mit Sicherheit eine große Enttäuschung. Eine unglaubliche Enttäuschung eigentlich für Sarah, aber auch für Abraham, denn, das musste man ja sagen aus der Sicht dieser Frau, Sarah, da ist es so, da ist man nicht mehr viel wert. Eine Frau wurde gemessen an ihren Kindern, ob sie ihrem Mann Nachkommen schenken könnte und ob daraus eine Dynastie werden könnte. Und die Sehnsucht, die Sarah hatte, war riesengroß. Da musste doch endlich irgendetwas passieren. Aber es passierte nichts. Und da musste eine Lösung her, so hat sie das gedacht. Eine Lösung, die, wenn es sich nicht selbst einstellt, für die man selber dann irgendwie ein Stückchen sorgen muss. Und da hatte die Sarah eine Idee. Sie hatte eine Magd, Hagar, und sie sagte, diese Magd gehört ja mir, so war das damals. Und wenn diese Magd ein Kind bekommen sollte, dann wäre es sozusagen mein Kind. Und so gibt sie praktisch die Hagar zu einer Art Leihmutterschaft hin. Abraham sollte mit ihr schlafen. Vielleicht würde diese ja ein Kind bekommen. Und so wurde Ismael geboren von der Hagar. Aber zwischen Hagar und Sarah entwickelte sich ein katastrophaler Streit. Weil die Hagar mit einmal sagte, ich bin ja mehr wert als die Frau, als die Sarah. Und so kommt es dazu, dass die Hagar verstoßen wird und mit Ismael ausgedrängt wird. Und die Situation für Abraham und Sarah war wieder die gleiche. Und die Sehnsucht war da, diese tiefe Sehnsucht. Wer könnte das nicht verstehen? Es läuft alles schief. Es geht alles nicht so wie gedacht. Und ich glaube, das kennen wir auch, die Sehnsucht in unserem Leben. Vielleicht sogar noch stärker die Sehnsucht nach dem Leben. Ich will was vom Leben haben. Ich will endlich leben. Da lebt man so sein Leben und irgendwann kommt die Frage, soll das alles sein? Es muss doch noch was kommen. Aber was macht man, wenn scheinbar nichts mehr kommt? Und die Antwort auf diese Frage ist durchaus zu keiner Zeit des Lebens leicht. Bei manchen beginnt das ja schon ganz früh, in der Kindheit. Wenn man merkt, das läuft in meinem Leben nicht so wie bei den anderen Kindern, bei den anderen allen. Bei mir ist es mit dem Zuhause nicht so, wie es ist. Wenn man sieht, wie es anderen geht, wie wohlhabend sind, wie behütet sie aufwachsen, wenn sie scheinbar alles haben. Und bei mir ist das eben nicht so. Was mache ich da? Und dann gibt es Jugendliche, junge Erwachsene, als Verheiratete. Auch da ist das, egal wann es ist, irgendwie fühlt man sich immer zu kurz gekommen. Kennen wir das? Es müsste doch bei mir noch mal anders laufen, denn den anderen geht es allen viel besser. Und das kann man jetzt, egal auf welche Position man das jetzt bezieht, spielt jetzt gar keine Rolle, ob das materielle Dinge sind, ob das die Zuneigung ist, ob das die Gemeinschaft ist oder was es sein mag. Es spielt keine Rolle. Die anderen, da geht es so viel besser. Und vielleicht ist es ja auch objektiv so, dass bei uns die Dinge einfach nicht so gut laufen. Auch bei ganz sachlichem Hinsehen. Nein, das Leben ist irgendwie immer nicht gerecht. Kennen wir das? Und das kann dann auch im Alter noch kommen. Wenn man zurückblickt auf ein langes Leben, manchmal auch auf ein langes Dienstleben in der Diakonie, in einem Diakonissenmutterhaus, in einer Gemeinde, als Arzt, als Schwester, egal wo es gerade ist. Und glaubt mir, es ist ganz egal, was man in seinem Leben erreicht hat, welche Erfolge dort vielleicht stehen. Erfolg ist keine Garantie, dass die Sehnsucht nach Leben schon gestillt ist. Sehnsucht nach Anerkennung, Sehnsucht nach Liebe, Sehnsucht nach Erfüllung und Geborgenheit. Sarah ist uns ganz nah. Wir kennen das. Und nun kommt dieser Besuch bei Sarah und damit unser zweiter Gedanke. Sarah, eine Frau, die überrascht wird von einer unerhörten Botschaft. In unserem Bibeltext heißt es, da sprachen die Männer zu Abraham, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen im Zelt. Und na klar, weiß der Bote, im Zelt, da gibt es nicht so, kann man nicht alles so dicht machen, da hört man drinnen mit, was draußen gesprochen wird. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen, übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Was reden diese Männer? Was wissen die eigentlich davon, wie es einer Frau geht, wie es mir geht? Die haben doch keine Ahnung vom richtigen Leben. Das sind Männer, die kommen daher, die reden irgendwelches Zeug. Wer soll das verstehen? Sarah kann sich nicht freuen. Die ist nicht happy mit einem Mal, wo sie so eine Botschaft hört, die sagt, sind die noch ganz dicht da draußen? Sie kann darüber nur lachen. Sie lacht in sich hinein. Und es ist ein bitteres, ironisches Lachen. Sie ist nicht unhöflich. Sie lacht nicht laut. Das sollen die da draußen nicht hören. Aber innerlich ist es ganz klar, was sie denkt. Und auch Abraham hatte gelacht, als er so eine Botschaft schon mal gehört hatte. Ein Kapitel vorher, in Kapitel 17 dieses Abschnitts, also einige Verse vorher, da wird uns berichtet, dass Abraham diese Verheißung nochmal erneuert wird. Und dann heißt es, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Das ist doch zum Lachen. Das kann doch nicht wahr sein. Man kann die beiden doch nur verstehen, natürlich. So lange hatten sie gehofft, gebangt, gewartet, gewartet, gewartet. Und es blieb alles unerfüllt. Nichts passierte. Kein Happy End, sondern die Uhr tickte. Nach und nach, Jahr für Jahr. Im Psalm 13, Vers 2 und 3 klagt der Beter ganz ähnlich und sagte so, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele, mich ängsten in meinem Herzen täglich? Die Bibel kennt solche Situationen. Die Bibel weiß darum und sie redet da nicht drum rum. Das ist nicht einfach nur so ein Wohlfühlprogramm, was wir hier haben im Gottesdienst oder wenn wir die Bibel lesen. Das ist harte, erlebte, manchmal auch bittere Realität. Aber diesmal liegt Sarah falsch. Sie ahnt nicht, wer es ist, der ihr diese unglaubliche Botschaft bringt. Am Anfang ihrer Ehe mit Abraham hatte sie gehofft. Da hatte sie diese Verheißung gehört, mitgehört. Abraham hat ihr die erzählt und sie hat daran geglaubt. Aber jetzt hatte sie es aufgegeben. Unglaublich, so eine Geschichte. Unerhört. Dass Gott sein Wort noch wahrmachen kann, ich kann das nicht mehr glauben. Aber ihr Lieben, wenn Gott etwas sagt, wenn Gott redet, dann sollte man genau hinhören. Wenn man davon ausgeht, dass es Gott ist, und dass da nicht irgendein Geschwätz kommt. Geschwätz kennen wir ja genug. Aber wenn Gott redet und in seinem Wort uns etwas zusagt, dann müssen wir aufpassen, dann müssen wir genau hinhören. Und wenn es noch so unerhört und unglaublich erscheint, dieser Gott, der sie beide berufen hatte, der ihr nun neu die Verheißung schenkt, ist doch der Schöpfer der ganzen Welt. Wir haben das vorhin bekannt im Glaubensbekenntnis. Wir haben es alle gesprochen, also wenn wir es mitgesprochen haben. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Moment mal, da müssten wir schon einhaken. Den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir bekennen es, wir sagen es. Aber glauben wir es auch? Liebe Freunde, der Schöpfer kennt die biologischen und die medizinischen Verhältnisse besser als wir alle, besser als unsere Chefärzte. Eckart, würdest du mir zustimmen, ne? Der Schöpfer, der guckt rein in den Bauplan, der weiß, was da Sache ist. Und der das alles doch entworfen hat, der das Ganze gemacht hat, der weiß doch auch, dass wenn Menschen alt geworden sind, normalerweise es nicht mehr geht, dass sie gebären können. Altgewordene geht nicht. Aber Gott, der die Welt geschaffen hat, kann eingreifen. Und das ist natürlich, wenn so etwas passiert, ein Wunder, weil das ist nicht erklärbar, das ist unglaublich. Aber dass es möglich ist, ist doch für den Schöpfer keine Sache. Der Schöpfer kann auch bei einem nicht mehr fruchtbaren Ehepaar eingreifen und ein Kind schenken. Doch Sarah lacht. Das hört sich alles viel zu unwahrscheinlich an. Doch das kennen wir bei uns, das Ungläubige, manchmal auch bittere Lachen. Das Lachen der anderen, die sagen, was denkst denn du, warum läufst denn du da eigentlich hin? Guck doch mal an, wie die Realitäten sind. Das kennen wir, dieses Lachen. Es hört sich alles viel zu unwahrscheinlich an. Und diese Bitterkeit kann einen unfähig machen. Bitterkeit macht unfähig. Macht unfähig, Gottes Handeln zu erfahren. Und davor sollten wir uns hüten. Dass wir es nicht zulassen, dass in unserem Leben eine solche Bitterkeit da ist, dass wir gar nicht mehr hinhören können, was Gott uns eigentlich noch zu sagen hat. Und dann passiert auch das Dritte. Sarah, eine Frau, die überwältigt wird von Gottes wunderbarem Handeln. Die Besucher stellen Sarah. Warum lachst du? Fragen sie. Sie ist ertappt. Sie bestreitet es zwar, aber die Besucher lassen ihr das nicht durchgehen. Sarah, stell dich der Wahrheit. Du hast gelacht. Du glaubst nicht. Und wir wissen das. Sarah weiß jetzt, dass die Besucher Bescheid wissen. Ihr Wort trifft zu. Und da fürchtet sie sich. Wovor? Sie fürchtet sich, und das kann man doch gut verstehen, sie fürchtet sich davor, dass das, was die jetzt gesagt haben, tatsächlich auch eintritt. Da kennt sie jemand ganz genau, der weiß, was bei ihr ist, der durchschaut sie, der kennt ihre Sehnsucht, ihre Tränen, die Tränen der Nacht, ihren Unglauben. Da ist einer, der sie trotzdem nicht aufgibt, sondern ihr nachgeht und in grenzenloser Liebe zu ihr steht. Grenzenlose Liebe zu Sarah, die alt geworden ist, die bitter geworden ist, die lacht. Ob ihr aufgeht, dass das nicht auch für die unglaubliche Botschaft gilt, dass er auch da genau weiß, wovon er redet? Ob sie ahnt, dass es Gott ist, der jetzt direkt zu ihr redet, nicht mehr nur zu Abraham wie bisher, sondern jetzt direkt zu ihr? Und ob sie ahnt, dass da eine Dimension in ihr Leben kommt, eine neue Hoffnung, eine neue Perspektive, etwas, was ihr Zukunft gibt und was Erfüllung der Verheißung ist? Gesagt wird das nicht. Aber wir können das annehmen. Wir können das vermuten. Liebe Leute, lasst uns achtsam sein, wenn Gott zu uns redet. Egal, wer wir sind. Egal, wie stark wir glauben. Ob wir das für möglich halten, was da gesagt ist oder nicht. Und dann kündigt sich bei ihr eine Veränderung an. Die Schwangerschaft, dann die Wehen, die Geburt, ein Schrei und das neue Baby ist da. Es ist ein Junge. Isaak wird er genannt. Ist mir jetzt erst bei der Vorbereitung aufgefallen, was dieser Name bedeutet. Es heißt Isaak. Er wird lachen. Er wird lachen. Es wird ja nicht gesagt, wer jetzt anfängt zu lachen, ob Gott darüber lacht, dass ihm da so gelungen ist, die Sarah so zu überraschen und den Abraham, oder ob der Isaak lachen sollte. Ja, er wird lachen. Aber nun ist es ein anderes Lachen. Sie lachen beide, diese beiden Alten. Sie nehmen ihn auf den Arm. Und nun ist es Lachen der Freude, weil sie Gottes wunderbares Handeln erfahren haben. Diese Geburt ist zum Lachen, zum Freuen. So alt und noch ein Kind, so unmöglich und doch von Gott geschenkt. Abraham und Sarah freuen sich, weil Gott treu ist. und seine Verheißung erfüllt, auch nach so langer, unendlich langer Zeit des Wartens. Wir haben jetzt 4 Wochen Advent hinter uns. Ankunft, Warten auf Weihnachten. Und dann kommt zwischendrin so ein Lockdown und dann werden uns lauter Regeln aufgegeben und man fragt sich, ob man sich denn da eigentlich überhaupt freuen kann. Ja, wir können, weil Gott selber zu uns kommt, weil Gott uns begegnen will. Und darum geht es. In dieser Zeit des Advents und dann auch bei Weihnachten. Gott kommt zu uns. Darüber dürfen wir uns freuen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.